Ja, meine heutige Predigt hat den Titel Katholisches Bußsakrament oder Gottes Vergebung, wahre Vergebung. Katholisches Bußsakrament oder Gottes wahre Vergebung. Beide Begriffe deuten auf eine jeweilige Vergebung der Sünden hin. Die Frage, die man sich stellen darf, ist beides eine wahre Vergebung der Sünden? Und was ist die Voraussetzung für eine Vergebung oder eine wahre Sündenvergebung? In der katholischen Kirche gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen für diese Vergebung der Sünden. Und ich habe in Wikipedia Folgendes gefunden unter dem Titel Beichte. Da heißt es, in der römischen katholischen Kirche versteht man unter Beichte entweder das Sündenbekenntnis, das solches oder den Gesamtvorgang der Spendung des Bußsakraments. Das Bußsakrament bewirkt die Wiederherstellung der Taufgnade, die für das ewige Leben bei Gott notwendig ist. Für eine gültige Beichte nach dem Katechismus müssen 5 Voraussetzungen gegeben sein. Eine Gewissenserforschung, eine Reue, einen guten Vorsatz, ein Bekenntnis und eine Wiedergutmachung. Aber auch der Beichtstuhl war hierfür nötig. Und unter dem Beichtstuhl findet man, dass der Beichtstuhl ist in römisch-katholischen Kirchen der übliche Ort für das persönliche Sündenbekenntnis, also praktisch die Ohrenbeichte der Gläubigen, dem die Lossprechung, lateinisch Absolutio, durch den Priester folgt. Bekenntnis, lateinisch Confessio, und Lossprechung sind Bestandteile des Bußsakraments. Er war ein obligatorischer Teil der Einrichtung römisch-katholischer Kirchen. Auch in den evangelisch-lutherischen Kirchen gibt es eine Beichtstuhltradition. Zu den sogenannten Bußsakrament gehört natürlich auch die Absolution. Unter Absolution findet man, in der römisch-katholischen Kirche ist die Absolution bei der Einzelbeichte die sakramentale Lossprechung von Sünden durch einen Priester, der dabei die Absolutionsformel spricht, die wie folgt ist: Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt, die Welt, und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Die Frage ist, ist Christus gestorben für die ganze Welt? Und ist der Heilige Geist gesandt worden für die Sündenvergebung? Es heißt weiter, durch den Dienst der Kirche schenke ich dir, sagt der Priester, schenke ich dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dabei legt der Priester dem Beichtenden die Hand auf und streckt die Hand, wahrscheinlich die andere Hand, zum Segen aus. Mit der Absolution findet die Feier des Bußsakraments somit ihren Abschluss. Vorher muss der Sünder sein Tun bereuen und die ernste Absicht zur Besserung haben. Also ein guter Vorsatz. In Todesgefahr kann der Priester ohne vorheriges Einzelbekenntnis der Sünden allen Beichtenden eine Generalabsolution erteilen. Das Einzelbekenntnis darin vergebener schwerer Sünden muss, falls der Gläubige die Notsituation übersteht, so bald wie möglich nachgeholt werden. Eine weitere Möglichkeit war der Ablassbrief. Dabei möchte ich noch hinzufügen, dass die katholische Kirche es war, die diesen Ablassbrief ins Leben rief, um den Menschen nun was zu helfen? Nein, natürlich das Geld aus der Tasche zu ziehen und nicht um der Sündenvergebung, denn dieser Ablassbrief kostete Geld. In edugroup.at gibt es einen Artikel über den Ablassbrief, da heißt es Martin Luther und der Ablasshandel. An den Ablassbriefen, heißt es, entzündete sich einer der wesentlichen Konflikte zwischen Martin Luther und der Kirche. Im 16. Jahrhundert bestand ein Ablassbrief aus einem Stück Papier, das man bei einer Pilgerfahrt nach Rom oder zu einer örtlichen Kirche oder aus geringfügigem Anlass gegen einen kleinen Obolus kaufen konnte. Die von Rom im Umlauf gebrachten Ablassbriefe sollten dem Käufer einen garantierten Platz im Himmel sichern, ohne dass er für seine Sünden Buße tun musste. Er hat ja dafür bezahlt. Wobei ein grundsätzlich guter Charakter des Sünders vorausgesetzt wurde. Darüber hinaus konnte man sich einen Ablassbrief auch für verstorbene Verwandte ausstellen lassen, um ihre Seelen aus dem Fegefeuer herauszuretten. Ihren Ursprung hatten die Ablassbriefe im 11. Jahrhundert. Sie fanden seit 1095 weite Verbreitung, als Papst Urban II. Verkündete, dass allen Kreuzfahrern und nach ihrem Tod ihre Sünden vergeben werden und dass sie sofort in den Himmel kommen, wenn sie gebeichtet und bereut haben. Dies war eine wichtige Änderung der kirchlichen Praxis, die bis dahin stets einen Akt der Buße verlangt hatte, bevor eine gebeichtete Sünde vergeben werden konnte. Diese Buße konnte sehr schwer sein, etwa wochenlanges Fasten bei Brot, mit Salz und Wasser. Deswegen schrieb Luther auch immer mit der Buße und nicht die Reue. Wer starb, heißt es weiter, ohne seine Buße abgeleistet zu haben, musste im Fegefeuer leiden oder war, wenn er eine Todessünde begangen hatte, sogar der Verdammnis preisgegeben. Der Ablass war also, wie das Wort schon andeutet, ein Ersatz für die Strafe. Die Buße wurde durch finanzielle Zuwendung ersetzt. Im Lauf der Jahrhunderte nahm der Ablasshandel immer mehr zu. Ablässe wurden nun örtlichen Kathedrale und für Spenden an die Kirche gewährt. Der Preis für einen Ablassbrief wurde niedrig gehalten, damit möglichst viele Menschen ihn erwerben konnten. Natürlich war diese Praxis anfällig für Korruption, denn die armen und ungebildeten Christen wurden dem Glauben gehalten, sie könnten sich das Seelenheil kaufen. Zu Luthers Zeiten wurden unter Papst Leo X. Ablassbriefe ungeniert in Umlauf gebracht, um Geld für den Neubau des Petersdoms und den Krieg gegen die Türken zu scheffeln. Das war der Ablassbrief. In Wikipedia kann man auch noch entnehmen über den Ablassbrief. Für Martin Luther war die Praxis, durch Ablassbriefe zum Beispiel für den Bau des Petersdoms in Rom zu finanzieren, einer der Hauptkritikpunkte an der römisch-katholischen Kirche und motivierte ihn letztendlich zur Fassung der 95 Thesen. Am 8. Februar 1567 hob Papst Pius V. in der Konstitution Etsi Dominici alle Almosenablässe auf und verfügte am 2. Januar 1570 in der Konstitution Quam Plenum die Exkommunikation für jene, die mit den Ablässen Handel treiben wollten, was noch in dem Codex Iuris Canonici von 1917 im Kanon 2327 zur Strafe Exkommunikation führte. In meiner Predigt der Apostel Petrus in Rom, Wahrheit oder Lüge, stellte ich nicht nur klar, dass Simon Petrus niemals in Rom war, sondern dass Simon Magus der Gründer der katholischen Kirche ist und Befürworter des religiösen Handels, denn er hat dies alles ins Leben gerufen. Simon Magus, ich wiederhole das nochmal, auch Simon der Magier, Magus, Simon von Samarien oder Simon von Gitta, gestorben 65 in Rom, gilt als erster Heretiker, ein Abweichler oder Ketzer der Kirche. Das Wenige, das über ihn bekannt ist, stammt aus christlichen Quellen, meistens Polemiken gegen Gnostiker. Demzufolge war er ein Samaritaner, der von seinen Anhängern als die große Kraft Gottes oder Gott in menschlicher Gestalt verehrt wurde. Von seinem Namen ist der Begriff Simonie für Ämterkauf abgeleitet. Und dieser Ämterkauf können wir natürlich auch lesen in Apostelgeschichte 8 und die Verse 18 bis 20. Apostelgeschichte 8 und die Verse 18 bis 20. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, hier sprechen wir von Simon Magus, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße oder besser bereue für diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir vergeben werden möge, das Trachten deines Herzens. Deswegen ist die Kirche, die katholische Kirche, nicht die wahre Kirche Gottes. Diese Reue ist natürlich niemals geschehen. Er bat sogar Petersson, dass er das für ihn tun sollte und hat aber stattdessen auch den Grundstein für diesen großen Handel der katholischen Kirche gelegt. Die große Kraft haben wir auch schon gelesen gehabt in Apostelgeschichte 8, die Verse 9 bis 10, dass er die große Kraft ist, aber auch in Offenbarung 17 und in Vers 1 und Vers 5 lesen wir davon, die große Hure, dass das alles zusammengehört. Zurückzukommen zur Absolutionsformel, Christus hätte durch seinen Tod und seine Auferstehung die ganze Welt mit sich vereint oder besser versöhnt. Was sagt uns die Bibel darüber? Hat Christus wirklich die ganze Welt mit sich vereint, mit allen Menschen? Hat er ihre Sünden vergeben, ohne irgendwelche Voraussetzungen? Einfach so, nur durch seinen Tod. Beginnen wir mit Matthäus 26. Matthäus 26 und Vers 26. Hier geht es um das Abendmahl, die Rituale für das Passa, das uns auch bald schon wieder bevorsteht. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Hier steht nicht für der Welt Vergebung oder Weltversöhnung mit mir, sondern für viele. Und das ist zunächst einmal für viele, denn nicht die ganze Welt wurde bisher berufen, aber die Sündenvergebung für die Menschen, die es heute nicht haben, wird es irgendwann eine Zeit geben. Aber die meisten Menschen sind ohnehin nicht bereit, heute die Gesetze Gottes und seine Gebote zu befolgen. Auch haben sie weder Interesse an Gott noch an Jesus Christus. Also aus welchem Grund sollte Gott die Sünden einfach so vergeben? Als Christus durch viele Gleichnisse sprach, haben sich viele, die bei ihm saßen, darüber verwundert. Selbst seine eigenen Jünger wunderten sich über diese Gleichnisse. Gehen wir gemeinsam zu Markus 4, Markus 4, und lesen wir die Verse 10 bis 12. Und als er allein war, fragten ihn die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Gleichnis des Reiches Gottes gegeben. Denen draußen aber widerfährt alles in Gleichnissen, also in Geheimnissen, auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Ein Ansatz zu sehen, dass Christus und Gott der Vater eben nicht die Sünden aller Menschen vergeben hat oder sich mit Christus versöhnt haben durch seine Auferstehung. Schauen wir auch Jesaja 6. Auch das Alte Testament spricht von Jesus Christus. Jesaja 6 und die Verse 9 bis 10. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht, verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen und hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Damals schon gab es nicht einfach die Vergebung der Sünden. Matthäus 13, wiederum Neuen Testament. Die Frage ist immer erst einmal, haben die Menschen sich versöhnt mit Jesus Christus durch seinen Tod? Matthäus 13 und die Verse 14 bis 15. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen, und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verfettet, ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen mit ihren Augen haben sie verschlossen, auf dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Auch Johannes 9. Johannes 9, also das ist etwas, wo auch wieder zeigt, dass das Alte Testament mit dem Neuen Testament einhergeht und dass es eben nicht ungültig ist. Johannes 9 und die Verse 39 bis 41. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die, da nicht sehen, sehend werden. Und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Und Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Also, Christus hat ihnen klargemacht, dass sie sündigen, und hat ihnen erklärt, eure Sünde bleibt. Auch hier ist die Vergebung nicht gegeben. Und sie wird auch nicht vergeben sein. Sondern die Pharisäer müssen warten bis zur zweiten Auferstehung. Johannes 15. Johannes 15 und Vers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen nicht gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber konnten sie nichts vorbringen, um ihre Sünde zu entschuldigen. Die Sünde bleibt. Lukas 12. Lukas 12. Auch Paulus wird später noch mit den Pharisäern darüber streiten und ihre Sünden sind nicht vergeben. Lukas 12 und die Verse 8 bis 10. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen. Vor den Engeln Gottes, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet vor den Engeln Gottes. Und wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem soll vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Etwas, das Christus auch den Pharisäern erklärt hat. Alle diese Passagen und noch viele mehr, auch in der Apostelgeschichte, zeigen, dass Christus durch seinen Tod eben nicht mit der ganzen Welt sich versöhnt hat. Bis zum heutigen Tage noch ist die Welt nicht mit Christus versöhnt. Christus sagte Folgendes in Johannes 14. In Johannes 14 und Vers 6. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer nicht zu Christus kommt, kann keine Sündenvergebung bekommen. Schauen wir auch Johannes 6, Vers 44. Johannes 6 und Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, sagt Christus, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage, weil er dann Christus bereits angenommen hat und hoffentlich seine Sünden weitgehend auch immer wieder bereut hat und nicht abgefallen ist. Die Hoffnung für alle übersetzt diese Stelle folgendermaßen. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir bringt. Und alle diese Menschen, die er mir gibt, werde ich am Tag vom Tod auferwecken. Nicht die ganze Welt. Christus ist zwar für die Sünden der Menschen gestorben, aber die Möglichkeit, die Welt mit ihm zu versöhnen, wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Sie wird im Zeitpunkt des Millenniums und des großen weißen Throngerichts geschehen. Dann werden die Menschen ihre Möglichkeit haben, sich mit Christus zu versöhnen und ihre Sünden zu bereuen, ohne ein Bußsakrament dafür abgeben zu müssen. Das bedeutet also, es muss für die Vergebung immer noch echte, wahre Voraussetzungen geschaffen werden. Und was ist die wahre Voraussetzung für die Sündenvergebung? Schauen wir Apostelgeschichte 2 und Vers 38. Petrus sprach, tut Buße oder besser bereut und ein jeder lasse sich taufen in den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Auch Lukas 24. Lukas 24 und Verse 46 bis 47. So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße, besser Reue zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Nicht der ganzen Welt, sondern nur dem Volk, das berufen wird von Gott, dem Vater. Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 3 und Vers 19. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat. Die Hoffnung für alle übersetzt, jetzt aber kehrt um und wendet euch zu Gott, damit er euch die Sünden vergibt. Also muss zunächst eine wahre Reue bestehen. Und dann aber predigte Johannes, predigte auch die Taufe der Reue. Damit also die Sünden vergeben werden können, braucht es noch eine sehr wichtige Voraussetzung, und das ist die Taufe. Schauen wir in Markus 1. Markus 1, die Verse 2 bis 4. Wie geschrieben steht, im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Auch die Verse 14 und 15. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße, besser bereut und glaubt an das Evangelium. Also auch der Glaube, ein wahrer Glaube, ist wichtig für die Vergebung. Matthäus 3. Schauen wir Matthäus 3 und Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, besser zur Reue. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schauen wir uns auch eine kleine Geschichte an in Lukas 7. Lukas 7 und die Verse 36 bis 48. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Ein Pharisäer. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sprach: Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehe, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese hat aber, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. In dieser Passage findet keine Taufe statt. Und dennoch wurden ihr die Sünden vergeben. Diese Passage oder ähnlichen wird es auch nochmals geben. Es gibt mehrere dieser Passagen, dass ohne Taufe die Sünden vergeben, weil damals die neutestamentliche Kirche noch nicht gegründet war. Diese neutestamentliche Kirche wurde erst gegründet in Apostelgeschichte, als die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben. Und dann ging es erst richtig los, obwohl vorher schon getauft wurde, aber eben war es da nicht nötig, weil Christus auch der Sohn Gottes war. Nicht, dass es hier zu einer Verwirrung kommt. Apostelgeschichte 22 und Vers 16. Apostelgeschichte 22 und Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Was sagt die katholische Kirche zu der Taufe? Wir wissen, dass wir im Wasserbad komplett untertauchen müssen, um herauszukommen als neuer geistlicher Mensch für die Sündenvergebung. Aber was sagt die katholische Kirche? Auch für die Taufe gibt es ein Sakrament im katholischen Katechismus. Unter katholisch.de ein Bekenntnis. Das Taufsakrament wird durch einen Priester oder Diakon gespendet. In Notfällen kann es auch von jedem anderen Menschen gespendet werden. Sei es, wer es will. Das ist praktisch die Nottaufe, schreiben sie. Bei der Taufe gießt der Taufspender geweihtes Wasser dreimal über den Kopf des Täuflings und spricht die Taufformel. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zuvor ist der Täufling nach seinem Glauben gefragt worden. Hört sich interessant an, Täufling. Hört sich an wie Teufel. Im Falle der Kindertaufe bekennen die Eltern und Taufpaten ihren Glauben, nachdem sie für das Kind die Taufe erbeten und sich zu ihrer Aufgabe bekannt haben, das Kind im katholischen Glauben zu erziehen. Die Taufe gehört neben der Firmung und Erstkommunion zu den sogenannten Initiationssakramenten, also das Einführungssakrament. Ein erwachsener Taufbewerber empfängt alle drei Einführungssakramente in einer einzigen Feier, zumeist in der Osternacht. Wie interessant. Was sagte Paulus bei den Menschen, die sich taufen ließen? Manche ließen sich sogar auf Tote taufen. 1. Korinther 15, schauen wir es uns an. 1. Korinther 15, und wir beginnen mit Vers 33. Er sagt, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Vers 34, werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nichts von Gott, da sage ich euch zur Schande. Die Hoffnung für alle übersetzt es folgendermaßen. Lasst euch durch solche Sprüche nicht täuschen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt endlich zur Besinnung und sündigt nicht länger. Zu eurer Schande muss ich feststellen, dass einige von euch Gott im Grunde gar nicht kennen. Und wie wahr ist das? Weder gilt eine Taufe, indem man geweihtes Wasser dreimal über den Kopf des Täuflings gießt, noch gelten katholische Sakramente vor Gott. Wir müssen verstehen, dass niemand zu Gott oder Jesus Christus kommen kann, ohne die Berufung Gottes. Wir brauchen festen Glauben. Auch die Sünderin hatte fest geglaubt. Dass nur, wenn wir Christus als unseren einzigen Erlöser annehmen, und das ist auch eben die Voraussetzung dafür, dass unsere Sünden mit unserer wahren Reue vergeben werden können durch die Taufe im Wasserbad. Niemals wurde von Christus, den Aposteln oder von anderen wahren Predigern Gottes jemals eine sakramentale Taufe durchgeführt. Sie ist nicht gültig. Alle, Johannes, Christus, die Apostel und wahre Prediger Gottes haben schon immer mit dem Täufling in das Wassergrab, das Wasserbad, durch vollständiges Untertauchen getauft. Man kann ja auch einen Menschen, das heißt ja, es ist das Wassergrab, man begräbt das Alte geistlich. Man kann ja auch nicht einen Menschen begraben, indem ich drei schaufeln Sand auf den Kippe. Bringt ja auch nichts. Genauso wenig ist das nichts. Aber wie sagte Christus so schön? Johannes 8. Schauen wir es uns gemeinsam an. Johannes 8 und Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Nichts anderes ist es heute. Weil wir die Wahrheit sagen, sind wir eine Sekte. Wir sind die Spinner. Also wer vergibt denn tatsächlich die Sünden? Wer bestimmt, dass die Sünden vergeben werden? Irgendein Pfarrer? Irgendein Prediger in der katholischen oder evangelischen Kirche? Ein Diakon oder egal welcher Mensch es tun darf? Schauen wir es uns an. Markus 2. Markus 2 und die Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf das dem Gelähmten, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es sah da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Auch Markus 3 und Vers 28. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Die Sünden und die Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Römer 4, die Verse 7 bis 8. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Der Herr. Die Vergebung kommt von Gott und Jesus Christus. Psalm 130. Schauen wir es uns an. Psalm 130 und Vers 4. Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Auch Jesaja 55. Jesaja 55 und Vers 7. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. In Johannes 20, Vers 23 sprach Christus zu seinen Jüngern: Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr aber sie beibehaltet, denen sind sie behalten. Es muss also zunächst ein wahrer Gesandter Gottes sein, ein Prediger, um dies zu vollziehen. Aber die Vergebung selbst kommt immer von Gott und Jesus Christus. Bedeutet, letztendlich kommt die Vergebung nur von Gott, dem Vater, aber durch Jesus Christus. Das Buß- und Taufsakrament ist eine Blasphemie und steht entgegen Gottes Gesetzen. Und das ist das, was uns auch die Bibel erklärt. Aber ich möchte zum Ende meiner Predigt, hab noch ein kleines bisschen, noch etwas sehr Wichtiges für uns alle mit auf den Weg geben, was Vergebung betrifft. Wir alle können und sollen einander vergeben. Man muss gewisse Dinge ausarbeiten, einmal darüber reden, nicht ständig und immer wieder. Aber, was auch passiert sein mag, es muss vergeben werden. Und schauen wir uns an, was Christus uns mitteilt. Das ist sehr wichtig für unser Leben in Christus. Matthäus 6, die Verse 9 bis 15. Es ist das Vaterunser und ich möchte es diesmal aus der Hoffnung für alle vortragen. Es heißt, unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen, auf das wir hier alle warten. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Sünden. Wir bitten Gott darum, dass er uns vergibt. Wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und die Frage ist immer, tun wir das? Sind wir bereit dazu? Oder verharren wir unseres Herzens und sagen, nee, das war mir jetzt zu viel. Das geht ja gar nicht. Man muss sich überlegen, was man tut. Wenn wir nicht vergeben, dann wird uns auch nicht vergeben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Untreu zu werden, damit fangen wir schon an, wenn wir nicht vergeben. Wenn wir nicht verzeihen können. Denn das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. Es heißt in Vers 14, euer Vater im Himmel wird euch vergeben. Wenn ihr den Menschen vergebt. Und hier sage ich hinzu, besonders den Geschwistern, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, wenn wir darin beharren und bleiben darin fest, weil wir nicht wollen, weil uns Satan dazu verführt hat, genau diese Gedankenweise zu halten, dann wird Gott auch eure Schuld, eure Sünden nicht vergeben. Und die Quintessenz, wenn wir das nicht tun, wegen dieser einen Sache, sündigen wir am ganzen Gesetz, kommt man nicht ins Reich Gottes. Und darüber sollte man sich Gedanken machen.